Grüß Gott, schön, dass Sie alle mit dabei sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl, eine neue Ausgabe der Sendereihe Spiritualität, heute auch mit allen Zuhörern wie immer von Radio Maria. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. So beginnt nicht etwa eine Love Story, ein Liebesroman aus dem Kiosk, sondern ein Buch der Bibel aus dem Alten Testament, das Hohelied. Das Hohelied ist eins der geheimnisvollsten Bücher aus dem Alten Testament, das in der ganzen Geschichte immer wieder kommentiert wurde. Es gibt die unterschiedlichsten Interpretationen davon. Es wurde zum Beispiel als Hochzeitslied zweier Menschen verstanden, aber auch als Liebeslied zwischen Gott und Mensch aufgefasst, um nur einige Dimensionen zu nennen. Von Anfang des Christentums an finden sich Interpretationen des Liedes in Bezug auf den geistlichen Weg des Menschen als ein Weg der Liebe zwischen Gott und Mensch. Wir beschäftigen uns heute in der Sendereihe Spiritualität damit, um neue Impulse, biblische Impulse für unser geistliches Leben zu bekommen. Wir beginnen eine neue Reihe zum Thema »Wie schön ist deine Liebe?« Eine geistliche Auslegung des Hohenlieds. Zu Gast ist bei uns Kaplan Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel, der dazu ein Buch geschrieben hat. Grüß Gott, Herr Kaplan Schmidt.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörer.
Herr Kaplan, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, über das Hohelied ein Buch zu schreiben?
Ja, also ich hatte ursprünglich gar nicht den Gedanken, darüber ein Buch zu schreiben, sondern ich habe zunächst erstmal selber ein Buch entdeckt, und zwar bei einem Frankreich-Aufenthalt. Ein Buch über das Hohelied, das mich angesprochen hat und das ich zunächst einfach mir mal aus Interesse gekauft und gelesen habe. Und das war für mich eine echte Entdeckung. Es war eine moderne Auslegung auch des Hohenlieds. Und ich habe zum ersten Mal auch diese geistliche Dimension des Hohenlieds kennengelernt und ein wenig verstanden. All die Auslegungen, die ich kannte, gingen doch auch eher so in die Richtung der Auslegung der menschlichen Liebe. Und ich habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt und es wurde für mich, auch für mein ganz persönliches geistliches Leben, ein zentrales Thema, das Hohelied, also ein Buch, das mir geholfen hat, selbst auch die Liebe Gottes für mich neu zu entdecken, neu zu verstehen. Und auch, ja, es hat einfach mein Gebet genährt und wurde für mich, für meine Gottesbeziehung ganz wichtig. Und ich habe daraufhin dann entdeckt, dass es sowohl im französischsprachigen Raum als auch im englischsprachigen Raum einige neuere Bücher auch zu diesem Thema gab, gewissermaßen sogar eine Art Neuentdeckung dieses alttestamentlichen Buches, das uns so eine reiche Nahrung gibt, auch für unser geistliches Leben. Und ich habe weiterhin dann gesehen, dass es momentan zumindest im deutschsprachigen Raum keine vergleichbare Veröffentlichung gab. Interessanterweise nur im freikirchlichen Bereich ein paar Veröffentlichungen dazu. Und so ist dann nach und nach die Idee entstanden, auch ein kleines Büchlein zu dem Thema zu publizieren, nachdem ja auch gerade unsere katholische Kirche eine ganz reiche Tradition hat in der Auslegung des Hohenlieds. Und so ist es dann auch zur Abfassung des Büchleins gekommen.
Ist das Ihr zweites Buch oder ist das vor dem Gebetsbuch noch entstanden?
Das war das erste Buch, das ich geschrieben habe, noch vor dem anderen Gebetsbuch.
Gut, dann sind wir gespannt. Wir freuen uns, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihren Entdeckungen, Ihnen das Wort.
Vielen Dank. Ja, wie Frau Kuhl schon in der Einleitung gesagt hat, dieses alttestamentliche Buch des Hohenlieds ist ein ganz rätselhaftes Buch. Es ist ein Buch in der Bibel, in dem kein einziges Mal direkt der Name Gottes vorkommt. Es ist ein Buch, das auch in seiner Auslegung so umstritten war wie wenig andere Bücher der Heiligen Schrift. Und es ist ein Buch, das, obwohl es so klein ist, doch mit am häufigsten ausgelegt wurde in der Geschichte der Spiritualität, schon von den Kirchenvätern. Im Laufe des Mittelalters gibt es eine Unzahl von Hohelied-Auslegungen. Und dann eigentlich bis hinein in die Neuzeit, hinein ins 20. Jahrhundert. Allerdings mit dem Erstarken auch der historisch-kritischen Exegese ist dann die geistliche Auslegung des Hohenlieds immer weiter zurückgegangen. Und es hat sich mehr oder weniger eine eher horizontale Auslegung des Hohenlieds durchgesetzt, also eine Auslegung auf die menschliche Liebe hin. Das ist heutzutage auch mehr oder weniger der Common Sense in der Auslegung. Man sagt also, das Hohelied habe sich einsetzen wollen für eine positive Wertung der menschlichen Liebe von Eros und Sexus. Und erst später in der Auslegungsgeschichte sei dann dieses Lied als eine Art Allegorie verstanden worden, also als eine Art Preislied auf die Liebe Gottes zu den Menschen. Allerdings, diese Diskussion ist auch nicht besonders neu. Schon Theodoret von Cyrus hat im 5. Jahrhundert nach Christus darüber geklagt, dass man sich nicht einig ist über die Auslegung des Hohenlieds und dass es Leute gibt, die dem Hohenlied jede geistliche Bedeutung absprechen. Henri de Lubac hat in seinem Buch über die Kirche Paul Claudel zitiert, einen französischen Dichter, der auch sich mit dem Hohenlied beschäftigt hat und der geschrieben hat: Wer dem Hohelied jede mystische Bedeutung abspricht, rührt an die heiligsten Fibern unseres Herzens und an die tiefsten theologischen Wurzeln unseres Glaubens. Was Claudel hier sagt, davon bin ich auch überzeugt, dass nämlich im Hohelied eine tiefe mystische Bedeutung ist, also eine Bedeutung, die unter dem vordergründigen Buchstaben nochmal eine andere verborgene Bedeutung hat, nämlich, dass es darum geht, letztlich von der Liebe Gottes zum Menschen und der Liebe des Menschen zu Gott zu sprechen. Die Kirche hat sich auch zu dieser Frage der Auslegung des Hohenlieds lehramtlich geäußert. Ich möchte nur nicht die ganze Geschichte dazu erzählen, sondern nur kurz auf die erste und auf die letzte Aussage der Kirche in dieser Frage hinweisen. Zum ersten Mal findet sich eine Spur davon im Zweiten Konzil von Konstantinopel im Jahre 553. Hier distanziert sich die Kirche davon, dass das Hohelied also eine rein weltliche Bedeutung hätte. Es gab einen Theologen, den Theodor von Mopsuestia, der diese Interpretation vertreten hat. Und die Kirche, was, denke ich, auch sehr weise war, hat nicht gesagt, dass das Hohelied nicht auch verstanden werden könnte als ein menschliches Liebeslied. Aber die Kirche hat eben daran festgehalten, dass dieses Hohelied zumindest auch eine solche tiefere mystische Bedeutung hat und von der Liebe Gottes zu den Menschen singt. In unserer Zeit möchte ich zwei Stellungnahmen zum Hohelied zitieren. Die eine von Kardinal Ratzinger, die andere von Benedikt XVI. Also einmal vor, einmal nach der Papstwahl. Im Schreiben der Glaubenskongregation vom 31. Mai 2004 über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt, ein Schreiben, das recht unbekannt ist, auch recht kurz und doch auch eigentlich ein sehr tiefes und reichhaltiges Schreiben ist. In diesem Schreiben kommt Kardinal Ratzinger auch auf das Hohelied zu sprechen und er schreibt diesbezüglich: In den Worten einer ganz und gar menschlichen Liebe, welche die Schönheit der Leiber und das Glück der gegenseitigen Suche besingt, kommt auch die göttliche Liebe für sein Volk zum Ausdruck. Die Kirche ist daher nicht in die Irre gegangen, wenn sie in der kühnen Verbindung des ganz und gar Menschlichen mit dem ganz und gar Göttlichen durch die Verwendung derselben Ausdrücke das Mysterium ihrer Beziehung zu Christus erkannt hat. Und inhaltlich etwas ganz Ähnliches sagt dann Benedikt XVI. In seiner ersten Enzyklika über die Liebe Gottes, Deus Caritas Est. Er schreibt Folgendes: Von da aus können wir verstehen, dass die Aufnahme des Hohen Liedes in den Kanon der Heiligen Schriften sehr früh dahingehend gedeutet wurde, dass diese Liebeslieder im Letzten das Verhältnis Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott schildern. Auf diese Weise ist das Hohe Lied in der jüdischen wie in der christlichen Literatur zu einer Quelle mystischer Erkenntnis und Erfahrung geworden, in der sich das Wesen des biblischen Glaubens ausdrückt. Ja, es gibt Vereinigung des Menschen mit Gott, der Urtraum des Menschen, aber diese Vereinigung ist nicht Verschmelzen, Untergehen im namenlosen Ozean des Göttlichen, sondern ist Einheit, die Liebe schafft, in der beide, Gott und der Mensch, sie selbst bleiben und doch ganz eins werden. Wer dem Herrn anhangt, wird ein Geist mit ihm, sagt der heilige Paulus. Soweit Benedikt XVI. In seiner Enzyklika Deus Caritas Est. Also ich denke, es ist klar geworden, die Kirche hat immer daran festgehalten und hält daran fest, dass im Hohen Lied eine solche mystische Dimension verborgen ist. Und bei etwas genauerem Hinsehen muss man sich auch nicht fürchten, auch eine historisch-kritische Untersuchung nicht fürchten, wenn man eine solche geistliche Auslegung des Hohen Lieds vertritt. Ein französischer Exeget, Tournai, er hat auch das Hohe Lied untersucht und ziemlich überzeugend dargelegt, dass der Endredaktor des Hohen Lieds, also derjenige, der das Hohe Lied zusammengestellt hat, dass er es aus schon vorgefertigten und schon vorhandenen menschlichen Liedern komponiert hat. Also am Anfang, so diese These, stehen tatsächlich ursprünglich weltliche Liebeslieder, aber eben der Endredaktor des Hohen Lieds hat diese ursprünglichen weltlichen Liebeslieder dann so miteinander kombiniert und zusammengestellt und eben auch in Details leicht abgeändert, dass man darunter schon im Alten Testament ein Lied verstanden hat, in dem es um die Liebe zwischen Gott und seinem Volk ging, genauer zwischen dem Messias-König, den man erwartet hat, und seinem Volk Israel. Man kann das beispielsweise an der Kleinigkeit erkennen, dass die Braut des Hohen Lieds den Namen Schulamit hat. Ein Name, der eigentlich ein Kunstname ist, der nicht ein gebräuchlicher hebräischer Name war. Vermutlich wurde er abgeleitet von der Schunamiterin, die auch in der Bibel vorkommt, eine der Frauen Davids. Daraus hat man dann Schulamit gemacht. Und Schulamit ist eigentlich die weibliche Form von Shlomo, also Salomo. Schulamit heißt wörtlich die zu Salomo Gehörige. König Salomo selber wird als Autor des Hohen Liedes angegeben und er nimmt auch innerhalb des Hohen Lieds einen wichtigen Platz ein. Sein Name kommt genau 7-mal vor im ganzen Hohen Lied, wie auch 7-mal die Töchter Jerusalems genannt werden. Und 7-mal wird auch der Libanon genannt, der steht für den Tempel in Jerusalem. Das alles weist also auf eine durchdachte Gesamtkomposition und auch auf eben eine theologische Hintergrundaussage hin. Salomo ist als Erbauer des Tempels und als Sohn Davids der Prototyp des von Israel erwarteten Messias. Auch neue jüdische Kommentare zum Hohen Lied kommen zu einer solchen geistlichen Lesart. André Chouraqui beispielsweise, ein französischer jüdischer Exeget, er hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Ruf »Mein Geliebter« Dodi auf Hebräisch, genau 26 Mal im Hohen Lied vorkommt. Etwas, was uns Christen wahrscheinlich nicht unmittelbar sehr viel sagt. Aber für einen Juden ist klar, die Zahl 26 entspricht genau dem Zahlenwert des Gottesnamens Yahweh. Und wenn man um die Bedeutung auch der Zahlenmystik für die jüdische Schriftauslegung weiß, dann wird man dieses Faktum nicht als nebensächlich abtun. Pinchas Lapide hat ebenfalls als Jude eine Auslegung zum Hohen Lied geschrieben und er weist darauf hin, dass Liebeslieder durchaus mehrschichtig sein können. Pinchas Lapide nennt als Beispiel auch Dante, seine Vita Nuova, bei dem sich die Ausleger heute noch nicht im Klaren sind, ob es sich um ein profanes Liebeslied oder eine mystische Deutung der Kirche und ihres Heilands handelt. Oder auch auf die Minnelieder der Troubadoure, die man auch verstehen kann, oft ohne ein einziges Wort zu ändern, entweder als ein Liebeslied oder als ein Hymnus auf die Jungfrau Maria. Pinchas Lapid sagt und formuliert, es geht bei der Interpretation des Hohen Lieds letztlich um eine einfühlsame Enthüllung einer Vielschichtigkeit von Bedeutungsebenen, die nicht von spitzfindigen Gelehrten textwidrig herausgelesen werden, sondern die oft zwischen den Zeilen und hinter dem Wortlaut zu finden sind. Nach Pinchas Lapid kann man das Hohelied verstehen als ein Hochzeitslied zweier Menschen, als ein Sehnsuchtslied der Seele, die zu Gott emporsteigen will, als Liebeslied Israels, dessen Begehren auf Gott gerichtet ist, oder als ein messianischer Gesang des Erlösers und seiner Heilsgemeinde. Auch wenn man historisch denkt, ist eigentlich eine solche mehrschichtige und auch mystische Interpretation des Hohen Lieds, eine Interpretation auf die Liebe Gottes zum Menschen hin, eigentlich naheliegender. Denn wenn das Hohelied im Alten Testament wirklich keinen anderen Sinn haben soll, als einfach nur die Sinnhaftigkeit menschlicher Liebe von Eros und Sexus aufzuzeigen oder zu verteidigen, dann ist das eigentlich kein einleuchtender und kein ausreichender Grund. Die Schöpfungsberichte sagen eigentlich klar genug, dass die geschlechtliche Gemeinschaft von Mann und Frau der Absicht des Schöpfers entspricht und dass sie als Teil der Schöpfung sehr gut sind. Für eine solche geistliche Interpretation des Hohenlieds spricht weiterhin, dass auch zur damaligen Abfassungszeit des Hohenlieds, also in der nachexilischen Zeit, um das 5. Jahrhundert vor Christus, dass auch damals schon dieses Bild der Hochzeit als Bild für das Verhältnis Gottes zu seinem Volk durchaus bekannt war. Schon der Prophet Jesaja hat geschrieben, im Buch Jesaja, Kapitel 54, Vers 5, dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heere ist sein Name. Oder im Kapitel 62, Vers 5, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Auch der Prophet Hosea hat in Bildern der bräutlichen Liebe über das Verhältnis Gottes zu seinem Volk gesprochen. Undenkbar also, dass ein gläubiger Jude, wenn er inmitten der heiligen Schriften Israels plötzlich ein solches Liebeslied hört, undenkbar, dass er nicht an diese Liebesgeschichte Jahwes zu seinem Volk Israel denkt. Es gibt weitere kleine Details, die hinweisen, dass dieses Hohelied von Anfang an als geistliches Lied gemeint war. Beispielsweise wird im Hohenlied die Schönheit des Bräutigams beschrieben, in den Bildern und mit den Worten der Ausstattung des Tempels. Also wenn gesagt wird, wie schön sind deine Finger, wie die wie goldene Stäbe oder wie die Säulen des Tempels. All das sind also Bilder, die dem Tempel von Jerusalem entnommen sind und die darauf hinweisen, dass mit dem Bräutigam eigentlich der gemeint ist, der in diesem Tempel wohnt. Umgekehrt wird die Braut beschrieben mit Bildern des Landes Palästina. Also wenn es heißt, wie schön sind deine Haare, wie Ziegenherden, die herabsteigen in die Tränke. Das sind nicht nur für uns ganz ungewohnte Bilder oder einfach nur orientalische Bilder, sondern es sind Bilder, die bewusst auch der Landschaft Israels entnommen sind und damit stehen für das Land, für das Volk Israel im Allgemeinen. Es ist interessant, dass in diesem Hohenlied auch nur die Schönheit des Bräutigams als ganz makellos dargestellt wird, während die Braut auch von sich selber eingesteht, dass sie den einen oder anderen Schönheitsfehler hat. Etwas, was für ein normales weltliches Liebeslied ganz undenkbar wäre, weil da natürlich die Braut zuerst der Inbegriff der Schönheit ist. Also alle diese Beobachtungen weisen in die Richtung, dass tatsächlich das Hohelied von Anfang an nicht nur als menschliches Liebeslied gedacht war, sondern eigentlich als ein Lied der Liebe Gottes an sein Volk Israel. Diese ursprüngliche geistliche jüdische Schriftauslegung ist dann nach dem Christusereignis und in der frühen Zeit der Kirche geworden zu einer christologischen Auslegung des Hohenlieds. Man hat also dann den Bräutigam des Hohenlieds nicht mehr als den erst noch kommenden Messias verstanden, sondern als den Messias, der schon gekommen ist, Jesus. Die Verbindung zwischen Salomo und Jesus ist ja bereits im Neuen Testament schon ganz eng. Salomo war im Alten Testament der verheißene Friedenskönig. In 1 Könige 22, 9 heißt es, dir wurde ein Sohn geboren, Salomo ist sein Name, und in seinen Tagen werde ich Israel Frieden und Ruhe gewähren. Im Neuen Testament wird dann dieser Friedefürst, der auch im Buch Jesaja vorhergesagt wird, wird diese Prophezeiung auf Jesus selbst übertragen. Er selbst ist unser Friede, heißt es im Epheserbrief. Und so ist es folgerichtig, dass die Kirchenväter den Namen Salomo mit Friedensbringer übersetzt haben und in ihm ein Bild für Christus erkannt haben. Gregor von Nyssa schreibt beispielsweise, auch er, Jesus ist aus dem Stamm Davids, dem Fleisch nach. Sein Name ist Friede. Er ist der wahre König Israels, der Erbauer des Tempels Gottes, der, dessen Weisheit unbegrenzt ist. Im Neuen Testament gibt es weitere Grundlagen dafür, dass man später Jesus selbst auch als den Bräutigam seiner Kirche bezeichnet hat. Natürlich zunächst, dass Jesus sich selbst ja auch als den Bräutigam gekennzeichnet hat, in Matthäus 9,15. Er hat sein erstes Zeichen getan bei einer Hochzeit nach dem Johannesevangelium. Augustinus legt diese Stelle folgendermaßen aus. Wie soll das verwunderlich sein, dass der Herr in jenes Haus zur Hochzeit ging, der zur Hochzeit in diese Welt kam? Er hat nämlich eine Braut, die er mit seinem Blut erlöste, der er den Heiligen Geist zum Unterpfand gab und die er mit sich im Schoß der Jungfrau vereinte. Denn das Wort ist der Bräutigam und die Braut ist das menschliche Fleisch. In dieser Auslegung, dass also Christus der Bräutigam seiner Kirche ist, kann Augustinus sich auch stützen auf Paulus. Paulus sagt im 2. Korintherbrief: Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Oder die bekannteste Stelle im Epheserbrief: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Wenn man einmal einen Blick gewonnen hat für diese bräutliche Metaphorik, für diese bräutliche Bildsprache, dann wird man in der ganzen Schrift immer wieder entdecken, wie sich dieses Bild von Bräutigam und Braut eigentlich hindurchzieht. Vom Anfang der Heiligen Schrift, der Erschaffung von Mann und Frau, bis hin zum Buch der Offenbarung des Johannes, wo es geht um die Hochzeit des Lammes. Und ich denke, dieses bräutliche Bild ist wirklich wie ein Schlüssel auch zum Verständnis der ganzen Heiligen Schrift. Vielleicht ist es auch nicht Zufall, dass das Hohelied fast genau in der Mitte der Heiligen Schrift zu finden ist. Es kann der Interpretationsschlüssel sein. Die ganze Heilige Schrift ist Offenbarung, Offenbarung der Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Eine Liebesgeschichte, die dramatisch ist, die gezeichnet ist auch von der Ablehnung der Liebe. Eine Liebesgeschichte, die doch auch hinführen soll eben zu diesem ewigen Hochzeitsmahl, dass die Menschen, dass die versammelt in der Kirche wieder zurückfinden zu dem, der sie liebt und hinfinden zu diesem großen Fest der Liebe. Diese geistliche, christliche Auslegung des Hohenlieds ist am Anfang meist auch eine Auslegung auf die ganze Kirche hin. Die Kirche ist die Braut Christi. Allerdings, so sagt es schon der heilige Hieronymus, was der Kirche im Allgemeinen zustößt, das widerfährt den Christen im Besonderen. Das christliche Leben entfaltet im Inneren der Seele nichts anderes als das gesamtkirchliche Mysterium. Also was von der Kirche als Ganze gesagt wird, das darf auch der einzelne Christ auf sich persönlich beziehen. Denn die Liebe Gottes, sie geht ja nicht einfach auf ein Kollektiv hin, auf eine große Masse, sondern sie gilt immer jedem Einzelnen. Und so kann man das Hohelied eben auch verstehen als ein Liebeslied und als eine ganz persönliche Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die einen Anfang hat, die beginnt, die eine gewisse Dynamik hat, die einen Weg geht, die auch eine Liebe, die auch geläutert wird und die schließlich reift bis hin zur Vollendung. In dieser Reihe nun zum Hohenlied soll es darum gehen, aufzuzeigen, wie dieser geistliche Weg aussieht, den uns das Hohelied lehrt. Und vor allem, wie dieses Liebeslied Gottes zu den Menschen uns auch helfen kann, seine Liebe tiefer zu verstehen und in seiner Liebe zu leben. Man kann sich natürlich fragen, warum nimmt man so ein Buch des Alten Testamentes, das noch dazu recht schwer zu verstehen ist, beim ersten Durchlesen jedenfalls. Warum nimmt man nicht einfach die Evangelien, die doch in viel klareren Worten auch direkt von der Zuwendung Gottes zu den Menschen in Jesus Christus sprechen? Eine Antwort darauf hat schon der heilige Gregor der Große gegeben, der ebenfalls eine Auslegung zum Hohen Lied geschrieben hat. Er schreibt, das Hohe Lied hilft den Menschen, wieder zu Gott, zur Liebe Gottes hinzufinden, indem es sie, so würden wir heute vielleicht sagen, dort abholt, wo sie stehen, nämlich bei der Faszination für die menschliche Liebe. Die menschliche Liebe ist die unmittelbare Sehnsucht aller Menschen. Und von da aus will Gott uns hinziehen und uns deutlich machen, uns das, wie groß eben seine Liebe zu uns ist und wie sehr er uns an sich ziehen will. Ich zitiere Gregor den Großen im Wortlaut, wie er es schreibt: Nachdem das Menschengeschlecht aus den Freuden des Paradieses vertrieben worden ist, kommt es in diese Pilgerschaft des gegenwärtigen Lebens und hat dabei ein Herz, das blind ist für die geistliche Einsicht. Wenn diesem blinden Herzen die göttliche Stimme sagen würde, folge Gott oder liebe Gott, wie es ihm im Gesetz gesagt ist, dann würde es, da es ein für alle Mal hinausgeworfen und durch die Stumpfheit matt und kalt geworden ist, nicht fassen, was es hört. Und deswegen spricht die göttliche Rede durch eine Art dunkle Andeutungen zu der matten und kalten Seele und bewegt sie durch Dinge, die sie kennt, heimlich zu der Liebe, die sie nicht kennt. Denn die Bildsprache baut für die Seele, die weit von Gott entfernt ist, sozusagen eine Art Hebewerk, damit sie durch jenes zu Gott erhoben wird. Und daher kommt es, dass es in diesem Buch, das als Hohelied bezeichnet wird, Worte der körperlichen Liebe vorkommen, damit die Seele aus ihrer Mattheit durch die ihr vertrauten Ausdrücke wieder aufwacht und erwärmt wird und durch die Worte einer Liebe, die irdisch ist, angeregt wird zu einer Liebe, die himmlisch ist. Genannt werden in diesem Buch Küsse, Brüste, Wangen und Beine. Bei diesen Worten darf die heilige Beschreibung nicht verlacht werden. Vielmehr muss die übergroße Barmherzigkeit Gottes beachtet werden. Denn es muss bemerkt werden, auf welch wunderbare und barmherzige Weise er, indem er Glieder des Körpers nennt und so zur Liebe einlädt, an uns wirkt. Weil er unser Herz zu heiliger Liebe reizen und entflammen will, lässt er sich bis zu den Worten unserer leiblichen Liebe herab. Doch wodurch er sich im Sprechen erniedrigt, dadurch erhöht er uns im Verstehen. Denn aus den Ausdrücken dieser Liebe lernen wir, mit welcher Kraft wir in der Liebe zur Gottheit erglühen sollen. Soweit diese Einführung von Gregor dem Großen zum Hohen Lied. Wir sehen, es geht eigentlich um nichts Nebensächliches in diesem Buch, sondern es geht eigentlich um das erste und wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Und das Hohe Lied hilft uns zu verstehen, dass diese Liebe eine wirkliche, eine leidenschaftliche Liebe sein soll, nicht nur irgendwie eine abstrakte, eine geistige. Gottes Liebe zu uns ist auch nicht abstrakt. Sie ist Fleisch geworden in Jesus Christus. Und auch wir sind eingeladen zu einer wirklich ganz und gar menschlichen, zu einer tiefen, zu einer affektiven und willensmäßigen Liebe zu ihm. Dazu kann uns das Hohe Lied helfen. Wir wollen einen kurzen Moment der Pause lassen zum Nachdenken und danach uns dem Prolog des Hohen Lieds zuwenden.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Wie schön ist deine Liebe? Eine geistliche Auslegung des Hohen Lieds. Darum geht es heute. Bei uns zu Gast ist Kaplan Andreas Schmidt. Willkommen zu einem zweiten Teil des Vortrags.
Der Prolog des Hohen Lieds beginnt mit den Worten: Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Wir werden sozusagen direkt hineingeworfen. Es gibt keine Einleitung für dieses Buch des Hohenlieds. Es wird gar nicht gesagt, wer eigentlich spricht oder zu wem gesprochen wird. Mit den Küssen seines Mundes bedecke er mich. Wir werden direkt hineingeführt in das Thema, um das es eigentlich geht, in die tiefste Sehnsucht des Menschen, geliebt zu werden und diese Liebe auch zu erfahren, zu spüren. All unser Suchen, unser Streben und Verlangen entspringt dieser Ursehnsucht nach Liebe, und zwar nach der absoluten und vollkommenen Liebe. Unsere menschliche Sehnsucht nach Liebe richtet sich bewusst oder unbewusst immer auf den, der die Liebe ist. In Gott allein kommt all unser Sehnen ans Ziel. Wie der heilige Augustinus sagt, auf dich hin hast du uns geschaffen, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Mit den Küssen seines Mundes bedecke er mich. In diesem Wort steckt also etwas von der Sehnsucht des Menschen nach der Liebe Gottes und der Sehnsucht danach, diese Liebe Gottes auch irgendwie nicht nur durch Vermittler zu hören, irgendwie davon erzählt zu bekommen, sondern dieser Liebe auch persönlich zu begegnen, diese Liebe auch persönlich zu erfahren. Der Kuss ist ja die zarte Berührung, in der die Liebenden einander ihre Liebe spüren lassen. Nach einer solchen spürbaren Mitteilung der göttlichen Liebe sehnen auch wir uns. So hat es Gregor der Große schon in Worte gefasst in seiner Auslegung des Hohen Lieds. Er hat geschrieben, er selbst berühre mich im Innern, damit ich zur Einsicht gelange und nicht mehr durch die Reden der Verkündiger, sondern durch die Berührung seiner inneren Gnade mich erfreue. Man kann in diesem ersten Vers des Hohen Lieds auch eine Spur des dreifaltigen Gottes erkennen. Mit den Küssen seines Mundes bedecke er mich. Er, also die Liebe des Vaters, wollen wir empfangen. Jesus, der Sohn, wir könnten ihn verstehen sozusagen als den Mund des Vaters. Er teilt uns alles mit, was er vom Vater gehört hat. Durch Christus allein kommen wir in Berührung mit der Liebe des Vaters. Und der Heilige Geist schließlich ist derjenige, der in uns eben die Liebe des Vaters sozusagen zur Erfahrung werden lässt. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, sagt Paulus, dann wird die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und so hat schon der heilige Bernhard von Clairvaux in seiner Auslegung des Hohen Lieds den Heiligen Geist als den Kuss der Liebe Gottes bezeichnet. Bernhard von Clairvaux schreibt, jenes gegenseitige Erkennen des Vaters und des Sohnes und jene gleiche Liebe zueinander, was ist das anderes als der süßeste, aber geheimnisvollste Kuss? Sie, also die Braut, hält es nicht für etwas Geringes oder Verächtliches, vom Kuss geküsst zu werden. Ist es doch nichts anderes, als vom Heiligen Geist überströmt zu werden. Wenn nämlich der Vater zu Recht als der Küssende, der Sohn als der Geküsste aufgefasst wird, ist es gewiss nicht unangebracht, den Kuss als den Heiligen Geist zu erkennen. Er ist ja der ungetrübte Friede des Vaters und des Sohnes, das feste Band, die untrennbare Liebe. Soweit Bernhard von Clairvaux. Der Kuss, mit dem Gott uns küsst, wird von den Kirchenvätern interessanterweise auch auf die Eucharistie hingedeutet. Cyril von Jerusalem schreibt, wenn der Leib Christi deine Lippen berührt, dann erfüllt sich für dich das Verlangen der Braut. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Dieser erste Satz des Hohen Lieds enthält also die ganze Sehnsucht des Menschen und auch die letzte Berufung des Menschen in sich, nämlich die Liebe des Vaters zu erfahren durch die Berührung mit dem Sohn in der Mitteilung des Heiligen Geistes. So steht am Beginn des Hohen Lieds ein Ruf der Sehnsucht des Menschen nach Gott, nach der erfahrbaren Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Und damit beginnt diese Liebesgeschichte des Hohen Lieds, der Weg des geistlichen Lebens. Der zweite Vers beginnt mit den Worten, süßer als Wein ist deine Liebe. Deine Liebe, im Hebräischen ist es eigentlich ein Mehrzahlwort, dodim, also könnte übersetzen deine Zärtlichkeiten. Und wenn wir es ja verstehen als das Wirken des Heiligen Geistes, können wir in diesen zärtlichen Mitteilungen Gottes auch diese zarten Berührungen des Heiligen Geistes verstehen. Süßer als Wein ist deine Liebe. Ganz oft ist im Hohen Lied vom Wein die Rede. Der Wein ist ein Symbol der Freude. Im Psalm 104, Vers 15 heißt es, der Wein erfreut das Herz des Menschen. Der Wein steht für den irdischen Genuss und Freude, für Fest und Feier, bis hin zu Rausch und Ekstase. Die Braut des Hohenlieds erkennt und bekennt, dass die Liebe ihres Bräutigams höher zu schätzen ist als alle anderen irdischen Freuden. Auf das geistliche Leben hin verstanden, die Liebe des dreifaltigen Gottes ist größer und höher als alles, was es in der Welt gibt. Nur sie vermag, das Herz ganz und dauerhaft zu erfüllen. Nur sie schenkt Genuss ohne böses Erwachen, festliche Freude ohne Verdrängung der Wirklichkeit, die Ekstase der vollkommenen Hingabe ohne Verlust der Identität. Solange wir das nicht verstanden haben, werden wir nicht aufhören, irdischen Gütern nachzujagen, als vermöchten sie die endgültige Erfüllung zu schenken. Nur wenn wir die alles überragende Güte Gottes erkennen, dann werden wir uns lösen können von falschen Bindungen an irdische Güter. Dann werden wir wirklich freie Menschen sein, frei, um die Gaben der Schöpfung dankbar anzunehmen und auch frei, um mit ganzer Hingabe Gott zu suchen und uns an seiner Liebe zu freuen. Das Hohelied geht weiter mit dem Vers, köstlich ist der Duft deiner Salben. Im Hohelied werden mehr als 10 Duftsorten genannt, ganz verschiedene orientalische Duftsorten, von denen man manchmal gar nicht mehr weiß, was eigentlich genau gemeint ist. Einzelnen ist das sicherlich auch nicht so wichtig. Diese Düfte als Ganze symbolisieren die Anziehungskraft des Geliebten. Ein Duft, ein Parfüm durchdringt ja alles und haftet allem an. Es ist irgendwie geheimnisvoll da. Der heilige oder der mittelalterliche Autor Wilhelm von Saint-Thierry, er hat über diesen Duft geschrieben, der Duft seines Parfums, das mit ihm geht, ist ein gewisses Gefühl, das im Gedächtnis bleibt, von der angenehmen Freude, die vergangen ist, und inmitten all der Gedanken, die bleiben, ein Gedächtnis, das jubelt, wenn es an die empfangenen Tröstungen denkt. Der Duft des Geliebten ist also ein gewisses Denken an Jesus, ein Gespür für seine Gegenwart beim Gebet oder auch nach dem Gebet, wenn wir innerlich wissen dürfen, er ist bei uns. Der nächste Vers des Prologs heißt, dein Name ist hingegossenes Salböl. Der Name des anderen Menschen. Wenn wir ja den Namen von jemandem aussprechen, den wir lieben, dann vergegenwärtigen wir uns gleichzeitig seine Person. Oft ist es so, wenn man nur den Namen ausspricht, dann ist die Person irgendwie uns gegenwärtig, irgendwie da. André Chouraqui, ein jüdischer Ausleger des Hohenlieds, er schreibt, der Name ist die lebende Person des Geliebten in der Geliebten, identisch mit seinem Duft. In der Ostkirche gibt es ja das sogenannte Jesusgebet, ein Gebet, in dem eigentlich immer nur neu der Name Jesu ausgesprochen wird. Genau aus diesem Grund, um einfach die Gegenwart Jesu zu suchen und einfach in seiner Gegenwart zu sein. Wilhelm von Saint-Thierry schreibt über diesen Namen Jesu, der Klang deines Namens, Jesus, bewirkt in meinen Ohren sofort eine Freude. Denn sobald dein Name an mein Ohr dringt, erstrahlt das Geheimnis deines Namens in meinem Herzen. Dein Name ist hingegossenes Salböl, heißt es im Hohenlied. Schauen wir nun noch ein wenig genauer dieses Symbol des Öls an. Öl durchdringt langsam und stark alle und sanft auch alle Hüllen der Seele. Es durchdringt alle Widerstände und dringt bis auf den Grund unserer Seele. Und so ist es auch mit dem Namen Jesu. Wenn wir ihn aussprechen, dann dringt er so sanft wie Öl bis auf den Grund unserer Seele. Bernhard von Clairvaux schreibt, Öl macht glänzend, stärkt den Leib, es mildert den Schmerz. Man kann das Gleiche vom Namen des Bräutigams sagen. Er lässt im Licht erstrahlen, wenn man ihn predigt. Er nährt, wenn man ihn meditiert. Er ist wohltuender Balsam, wenn man ihn anruft. Der dritte Vers des Hohen Lieds heißt: Darum lieben dich die Mädchen. Schon für Origenes, auch einem altkirchlichen Ausleger des Hohen Lieds, sind die Mädchen die Seelen der Gläubigen. Also im Gegenüber zum Bräutigam Christus sind in gewisser Weise alle Menschen weiblich. Die Männer müssen also in der Auslegung des Hohen Lieds für sich ein wenig umdenken. Die Seele ist ja ein feminines Wort und deswegen reden auch die Ausleger des Hohen Lieds oft eben von der Hochzeit der Seele mit Gott. Die Seele meint hier den inneren Menschen, also den Menschen als Ganzen, Mann und Frau, in seiner Berufung zur ewigen hochzeitlichen Gemeinschaft mit Gott. Darum lieben dich die Mädchen, also in diesem Vers steckt wie eine fast natürliche Liebe des Menschen zu Gott, auch wenn diese Liebe vielleicht oft in uns Menschen verschüttet ist, sie ist doch irgendwie da. Ein kirchlicher Hymnus besingt diese Liebe folgendermaßen: Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben, unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Das ist ja letztlich auch die Grundlage für die Evangelisation, für die Botschaft und die Verkündigung der Kirche, dass wir wissen dürfen, dass jeder Mensch im Grunde auf diese Liebesbeziehung mit Gott hin geschaffen ist. Der vierte und letzte Vers des Prologs, also des Einführungsteils des Hohen Lieds, beginnt mit den Worten: Zieh mich hinter dir her, lass uns eilen. Gregor der Große schreibt zu diesem Vers: Wer sagt, ziehe mich, der hat etwas, was er will, und etwas, was er nicht kann. Und ich denke, damit bringt er ganz gut zum Ausdruck, was wir auch oft empfinden können auf unserem geistlichen Weg. Wir sehnen uns nach der Gemeinschaft der Liebe mit Gott und wir merken doch, dass wir von uns allein aus das eben nicht einfach machen, nicht einfach herstellen können, wir nicht einmal einen kleinen Schritt darauf zugehen können. Zieh mich hinter dir her, lass uns eilen. Die Sehnsucht der Braut ist so groß, dass sie eilen möchte und doch merkt sie, sie kann nichts, sie vermag nichts, wenn nicht der König sie zieht. Der heilige Ambrosius schreibt zu dieser Stelle: Ziehe uns, denn wir haben die Sehnsucht, dir zu folgen, eine Sehnsucht, die der Duft deiner Salben in uns entfacht. Aber nachdem wir mit dir nicht Schritt halten können, ziehe uns, damit wir mit deiner Hilfe unsere Schritte in deine setzen können. Denn wenn du uns ziehst, werden wir auch eilen. Man kann in diesem Vers eine Art Grundgesetz auch des geistlichen Lebens erkennen. Zuerst muss Gott uns ziehen, dann aber müssen wir auch mit ihm eilen. Dann fordert Gott auch unsere Mitwirkung. Zieh mich hinter dir her, lass uns eilen. Interessanterweise ist ja der zweite Teil in der Mehrzahl, lass uns eilen. Die erste Zahl ist in der Einzahl, zieh mich hinter dir her. Also Gott muss uns ziehen, dann können wir mit ihm zusammen eilen. Der nächste Versteil heißt dann: Der König führt mich in seine Gemächer. Die Braut wurde in ihrem Rufen schnell erhört. Gerade noch hat sie gebeten, ziehe mich. Nun schon führt der König in seine Gemächer. Das heißt, Gott lässt sich nicht vergeblich bitten. Wenn wir aus einer echten Sehnsucht heraus nach ihm rufen, dann werden wir erfahren, dass er unser Verlangen sieht und erfüllt. So wie Jesus sagt: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Oder, wie es die heilige Therese von Lisieux sagt: Gott gibt keine unerfüllbaren Wünsche ein. Wenn wir uns wirklich innerlich nach Gott, nach der Gemeinschaft der Liebe mit ihm sehnen, dann wird er diese unsere Sehnsucht auch erfüllen. Denn sie kommt ja letztlich von ihm selbst. Weiter heißt es im Hohen Lied: Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, deine Liebe höher rühmen als den Wein. Um den Lobpreis also geht es hier. und den Jubel angesichts solcher Liebe, mit der Gott uns liebt. Der Lobpreis ist ja eigentlich im Blick auch auf die ganze Heilsgeschichte der Jubel über das, was Gott getan hat aus Liebe zu uns. Er hat sich von keiner Untreue des Menschen irre machen lassen, sondern er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat, wie es im Johannesevangelium heißt. Lobpreis und Freude sind eigentlich beides Kinder der Liebe. Die echte Erfahrung der Freude, des Lobpreises, entspringt ja gerade aus dieser tiefen Erfahrung, auch geliebt zu sein. Manchmal, wenn der Lobpreis in unserem Herzen ein wenig kraftlos geworden ist, liegt das vielleicht daran, dass wir die göttliche Liebe aus dem Blick verloren haben. Und oft genügt es, in einem einfachen Akt des Glaubens diese Grundwahrheit unseres Glaubens wieder neu anzunehmen. Er liebt mich so sehr, dass er voller Ungeduld darauf wartet, mir seine Liebe mitzuteilen. Geliebt zu sein, ohne Vorleistung und trotz aller Schuld, das ist die wunderbare Erfahrung, auf die es keine andere Reaktion gibt als den Lobpreis. Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, deine Liebe höher rühmen als den Wein. Zum Lobpreis der Liebe lädt dieser Vers des Hohen Lieds ein. Dann geht es vergleichsweise nüchtern zu Ende in dieser Vorrede zum Hohen Lied, des Hohen Lieds. Dich liebt man zu Recht. Auf die göttliche Liebe gibt es eigentlich nur eine angemessene Reaktion, eben Liebe. Liebe, die seine Liebe mit aller Kraft zu erwidern sucht. Und so ist das erste und wichtigste Gebot zu verstehen. Nicht zunächst als menschliches Tun, sondern als einzig rechte Antwort des Menschen auf Gottes Liebe. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Wenn der Mensch dieses Gebot lebt, dann handelt er recht und er wird gerecht im biblischen Sinne. Er lebt in einer rechten Beziehung zu Gott. Jauchzen lasst uns deiner uns freuen und gleichzeitig dich liebt man zu Recht. Also man könnte sagen, zugleich das überschäumende, fast Maßlosigkeit im Lobpreis der Liebe und auch die Vernunft der Liebe. Beides gehört hier zusammen. Es gibt einerseits nichts Verrückteres, also süßer als Wein ist deine Liebe, die Trunkenheit der Liebe. Nichts Verrückteres als diese Liebe Gottes und gleichzeitig nichts Vernünftigeres als seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Der mittelalterliche Mystiker Ruysbroeck hat das einmal noch formvollendet formuliert, und zwar folgendermaßen: In ihrer Vollendung verliert die Liebe ihr Maß, ohne ihre Ordnung zu verlieren, und findet zur Trunkenheit. Damit endet der Prolog, die Vorrede zum Hohen Lied, ein Lobpreis also der Liebe, der uns Geschmack machen will, in diese Liebesbeziehung mit Gott einzutreten. Das kommende erste Gedicht zeigt uns dann, wie eine solche Liebesbeziehung mit Gott beginnt. Und dem wollen wir uns dann im nächsten Teil dieser Reihe zuwenden.
Dankeschön, Herr Kaplan Schmidt, für diese Auslegungen zum Hohen Lied der Liebe. Sie können diese Gedanken nachlesen in dem Buch, das Kaplan Andreas Schmidt geschrieben hat, mit dem gleichnamigen Titel »Wie schön ist deine Liebe? Eine geistliche Auslegung des Hohen Lieds«, erschienen im Adamas Verlag. Herr Kaplan, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott. Er lasse euch seine Liebe immer neu erfahren und in seiner Liebe fest begründet sein. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und alles Gute nach München.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.